wir hier am zweiten Advent einen Konzertgottesdienst. Wer kann sich noch an den Titel des Konzerts erinnern? Einfach mal reinrufen. Wundernacht. Wundernacht, genau. Und dieser Titel, der hat mich in der Zeit danach irgendwie nicht losgelassen. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht und mich gefragt, was ist eigentlich das Wunder dieser stillen und heiligen Nacht? Warum nennen wir es Wundernacht? Sind es die Engel, die an diesem Tag auf die Erde kamen und himmlische Klänge in das Dunkel hineingebracht haben? Oder war es vielleicht der Stern, der auch im fernen Orient sichtbar war und die Weisen dann nach Israel gebracht hat? Was war es? Karin hat gerade gesagt, in 5 Tagen ist Heiligabend. Wundernacht quasi. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an diese Wundernacht in 5 Tagen denkst? Vielleicht all das, was Stress auslöst, was uns Arbeit und Mühe macht, Familienfeiern in mehr oder weniger besinnlichem Klima. Sind es vielleicht die Geschenke, die du bekommst, die du anderen machst, die du vielleicht noch besorgen musst? Wird eng. Amazon ist diesmal nicht so flexibel wie letztes Jahr. Sind es vielleicht Einsamkeit, Hektik, all solche Gedanken und Gefühle, die dich in dieser Zeit begleiten? Egal was es ist, erscheint dir diese Nacht manchmal als eine wunderbare Nacht, als eine Wundernacht? Als ich mir diese Frage ganz ehrlich gestellt habe, musste ich eigentlich sagen, ich kann gar nicht sagen, ob ich überhaupt schon mal in meinem Leben an Heiligabend dieses Gefühl hatte. Eine Wundernacht. Ich hoffe, dir geht es anders. Und wir wollen uns heute einen Vers anschauen, der uns da in der Hinsicht vielleicht etwas weiterhelfen kann. Und zwar ist es ein Vers, der den Anlass dieser Wundernacht auf herrlich paradoxe Weise zusammenfasst. Wir schauen in Johannes 1, Vers 14 rein. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das Wort wurde Fleisch. Wenn du schon in deinem Leben ganz, ganz viele Gottesdienste besucht hast und selber in der Bibel liest, dann bist du über diese Worte wahrscheinlich einfach so schon oft drüber hinweggegangen. Hört sich irgendwie ganz normal an. Klar, Jesus ist geboren und auf die Erde gekommen. Soweit ja nichts Neues, oder, für uns? Wenn wir uns aber mal versuchen, in die ersten Leser dieses Evangeliums hineinzuversetzen, war das für sie, glaube ich, ganz, ganz anders. Als sie diesen Satz gelesen haben, oder vielleicht auch nur die ersten 5 Worte, hatten sie wahrscheinlich ein Feuerwerk an Gedanken und Emotionen, das in ihnen losging. Jeder halbwegs gebildete Mensch konnte mit diesem Satz, mit diesem Vers etwas anfangen und wurde wahrscheinlich ins Staunen oder Fragen versetzt. Für die Römer und Griechen steckte gerade in dem Begriff Wort, griechisch Logos, eine ganze Weltanschauung drin. Sie haben das gelesen und gedacht, wie kann das denn sein? Der spinnt doch. Logos war für sie sowas wie ein Vernunftsprinzip, das das ganze Universum irgendwie zusammenhält, ordnet und Sinn verleiht. Das waren die Römer und Griechen auf der einen Seite. Wenn die Juden diesen Text gelesen haben, und das haben sie ja mit Sicherheit gemacht, schwingte für sie an dieser Stelle ganz viel aus dem Alten Testament mit. Denn für Gott war sein Wort das Mittel seiner Wahl, um das ganze Universum zu schaffen, um die Welt zu regieren, zu erhalten und einfach all das, was er tut, ins Leben zu rufen. Und Johannes verknüpft hier den Anfang seines Evangeliums im ganzen ersten Kapitel, besonders in den Versen 1 bis 16, mit dem Anfang der Bibel insgesamt. Wir haben ja vor einiger Zeit die Reihe zum Alten Testament abgeschlossen und da auch in diese Verse hineingeschaut. Da schreibt der Autor in 1. Mose 1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Johannes greift das auf. Und wenn wir jetzt die ersten drei Verse seines Evangeliums lesen, werden wir merken, da ist ganz viel Gemeinsamkeit. Die ersten beiden Worte, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses, also das Wort, der Logos, war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. So die Elberfelder Übersetzung an dieser Stelle. Gottes Wort findet hier wieder seinen Platz, genauso wie in 1. Mose 1. Aber hier bekommt Gottes Wort jetzt personelle Züge und wird eine eigenständige Größe. Aber nichtsdestotrotz bleiben Gott und sein Wort irgendwie eine gemeinsame Einheit. Sie gehören zusammen, sind aber trotzdem selbstständig. Also man könnte zusammenfassen, egal ob du das als Jude gelesen hast, als Grieche oder Römer, es war für dich ein intellektuelles Schwergewicht, könnte man das so zusammenfassen, wenn man diesen Vers aus Johannes 1, Vers 14 gelesen hat. Und mit diesen Gedanken im Hintergrund können wir nochmal auf den Vers schauen. Und das Wort, der Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Damit umschreibt Johannes eine unumkehrbare Verwandlung von Jesus und damit eigentlich von Gott selbst. Als göttliches Wort, als göttlicher Logos war Jesus ja ewig, unveränderlich und ungebunden. Aber als dieses Wort, als Jesus Fleisch wird, als Jesus Mensch wurde, hat sich alles geändert. Er war endlich, konnte sterben, er ist vergänglich gewesen und gebunden an all das Irdische. Es ist also Göttlichkeit, die vollständig im Menschsein eingeht. Göttlichkeit, die vollständig ins Menschsein eingeht. Und das ist der große Unterschied zu all den anderen himmlischen Besuchern, die wir im Neuen Testament oder in anderen Religionen lesen. Wenn wir die Engel sehen, sie sind mächtige Wesen, die auf die Erde kommen und deshalb immer als erstes erstmal sagen müssen, habt keine Angst. Sie sind alles andere als menschlich. Und sie vereinen sich auch niemals mit dem Irdischen, sondern sie bleiben Engel, sind für eine kurze Zeit da und sind wieder weg. In anderen Mythologien gibt es auch immer wieder Besucher, die aus dem Himmel auf die Erde kommen. Andere Religionen haben das genau so. Aber die Wesen, die aus dem Himmel auf die Erde kommen, sind allerhöchstens irgendwie verkleidet, bleiben in ihrem Wesen aber immer dieses himmlische Wesen, dieser Gott und vermischen sich niemals irgendwie mit dem Irdischen. Und bei Jesus ist das ganz anders. Und damit leitet er seinen universalen Rettungsplan ein. Es ist quasi die erste Stufe seines Rettungsplanes, die hier gezündet wird. Seit Jahrtausenden waren Himmel und Erde voneinander getrennt. Das Himmlische war für das Irdische unerreichbar. Es gab keine Möglichkeit, dass da irgendwie Kontakt entstehen konnte. Und dadurch, dass Jesus eben Mensch wird, vollständiger Mensch, kommt ein erster kleiner Riss in diese Trennwand. Und an Ostern, mit Jesu Tod und Auferstehung, wird diese Mauer dann vollständig abgerissen. Und mit Jesus Geburt kommt quasi die Menschheit zum ersten Mal wieder in direkten Kontakt mit Gott, mit dem Himmlischen. Das war vorher in der Weise niemals möglich. Und darum beschreibt Johannes das so prägnant und sagt, Und das Wort wurde Fleisch. Und das Wort wurde Fleisch. Damit bringt Johannes eigentlich das, was für die Juden, für die Griechen und Römer unvorstellbar war, undenkbar war, auf den Punkt und sagt, genauso ist es bei unserem Jesus. Genauso ist es bei dem Mann, an den wir glauben. Und damit fasst er die Botschaft seines Evangeliums in wenigen Worten zusammen. Der ewige und unvergleichliche Gott, all das, was die Menschen mit dem Logos verbunden haben, geht vollständig in das Menschsein ein. Und ich könnte das noch 10-mal wiederholen. Und ich glaube, wir würden trotzdem nicht ganz die Tiefe begreifen, die es für Gott bedeutet hat, die es für Jesus bedeutet hat, aus dem Himmel heraus auf die Erde zu kommen und Mensch zu werden, Fleisch zu werden, mit allem, was dazu gehört. Aber genau das ist die Botschaft des Johannesevangeliums. Das wollte Johannes durch sein ganzes Buch mitgeben, dass das Wort Fleisch wurde. Und darum kann auch nur Jesus sagen, ich bin das Brot des Lebens. Darum kann nur Jesus sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und darum kann auch nur Jesus sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Niemand anders, kein anderer Gott, kein anderes Wesen, niemand konnte so etwas von sich sagen oder behaupten. Denn Jesus ist der Einzige, der in vollkommener Weise von derselben Art ist wie Gott selbst. Darum wird Jesus auch im weiteren Verlauf dieses Verses als der Einzige, der Eingeborene, das griechische Wort ist schwer für die Übersetzer zu greifen, darum finden wir in jeder Übersetzung auch ein etwas anderes Wort. Aber er ist der Einzige, der Einzigartige von der Art selbst wie Gott. Und wenn wir das Neue Testament schon mal gelesen haben, dann wissen wir, als Nachfolger Jesu werden wir ja auch als Töchter und Söhne Gottes bezeichnet. Aber wir sind niemals Söhne und Töchter, wie Jesus Sohn Gottes ist, weil er von der gleichen Art ist wie Gott selbst und wir vollkommene Menschen. Wir sind Teil seiner Familie, aber Jesus ist gleichzeitig auch immer noch Gott selbst. Und wenn Johannes davon schreibt, an diesen Jesus denkt, dann kann er davon berichten, dass er diesen Jesus mit eigenen Augen gesehen hat. Dass er diese Einzigartigkeit von Jesus selbst mit eigenen Augen gesehen hat. Darum schreibt er, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Wir konnten sie beobachten, könnte man auch sagen. Wir haben sie ganz genau unter die Lupe genommen, könnten wir auch sagen. Und dabei haben die Jünger festgestellt im Laufe der 3 Jahre, wo sie mit Jesus unterwegs waren, dass dieser Jesus eben nicht nur ein normaler Mensch ist, sondern dass er Gott selbst ist, der Sohn Gottes, das, was er von sich behauptet. Und sie konnten diese Herrlichkeit, dieses Göttliche an ihm, trotz des Menschseins wahrnehmen. Die ganzen Wunder, die Jesus getan hat, die sollten ihn gerade als Sohn Gottes ausweisen, obwohl er trotzdem Mensch ist. Jesus macht aus Wasser Wein. Jesus geht über den See. Jesus erweckt Lazarus vom Tod wieder ins Leben. All das haben die Jünger beobachtet. Und Johannes gibt mit seinem Evangelium einen Bericht von diesen paar Wundern, die er in sein Evangelium reinpackt, um zu zeigen, dieser Mann, dieser Jesus war ein Mensch, aber er war Gott. Und das gehört beides zusammen. Und obwohl neben den Jüngern ganz viele andere Zeitgenossen ja genau das Gleiche gesehen haben, hatte es nicht auf alle Menschen den gleichen Effekt. Wir lesen nämlich 2 Verse vor unserem Vers. Er kam in seine eigene Schöpfung, also Jesus, der Logos, kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe wiesen ihn ab. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Er kam in seine Schöpfung, doch seine Geschöpfe wiesen ihn ab. Für manche Menschen war er nur eine Randnotiz in ihrem Leben, die sie kaum beeinflusst hat. Für andere war Jesus ein Irrlehrer, den man am besten sofort umbringen sollte. Für wieder andere war er ein weiser Lehrer, dem sie gerne zuhörten. Und nur für manche, für wenige, war er Jesus, der Christus, der Sohn Gottes und König der ganzen Welt. Die Jünger haben es verstanden. Sie waren nah dran, haben ihn beobachtet, haben gemerkt, wie er unter ihnen wohnte. Und deshalb wussten sie, dass er der Sohn Gottes ist. Aber es herrschten ganz viele unterschiedliche Sichtweisen, ganz verschiedene Perspektiven, die Menschen hatten, wenn sie Jesus sahen. Das Wunder der Nacht. Was ist es also genau? Jesus kommt als Baby auf die Welt. Ja, das ist es. Aber gleichzeitig auch so viel mehr als nur das. Und das Wort wurde Fleisch, fasst Johannes das zusammen. Und das Wort wurde Fleisch. Der ewige Logos wird ein zerbrechlicher und vergänglicher Mensch. Ein kleines Baby, das angewiesen ist auf die Zuwendung und Unterstützung seiner Eltern. Und das tut Jesus nur, um die ewige Trennung zwischen Gott und Mensch zu beseitigen. Aber er macht das interessanterweise nicht als so ein ewiger Imperator, dem jeder Gehorsam leisten muss, sondern er lässt es jedem frei. Er zwingt niemanden dazu, ihm nachzufolgen, weder damals, als er auf der Erde war, noch heute. Darum dürfen wir auch heute noch von Jesus halten und über ihn denken, was wir wollen. Und darum möchte ich dir zum Schluss der Predigt auch nochmal die Frage stellen, bevor wir in Weihnachten hineinstolpern: Wer ist Jesus eigentlich für dich? Als wen siehst du ihn an? Ist er vielleicht für dich wie für manche damals nur eine Randnotiz? Wir wissen, dass da mal was war, aber es hat eigentlich keinen Einfluss auf mein Leben oder auf meinen Alltag. Ist Jesus für dich ein Irrlehrer? Würde wahrscheinlich keiner von uns so sagen, aber vielleicht doch irgendwie still und leise denken. Denn Gemeinde, das Miteinander, etwas Gutes tun für einen guten Zweck, das ist ja alles schön und richtig. Aber das Glauben und sogar noch Ausleben, was Jesus gesagt und gelehrt hat, das können wir heute als aufgeklärte Menschen doch nicht tun, oder? Ist Jesus für dich vielleicht ein weiser Lehrer, dem du gerne zuhörst? Aus seiner Predigt spricht sehr viel Lebensweisheit und seine bildhaften Reden, da kann man einfach sehr, sehr gut zuhören und sie ja sogar schon den Kindern vorlesen und sie verstehen halbwegs, was da gemeint ist. Aber damals wie heute ging es Jesus nicht darum, dass wir ihm einfach zuhören, sondern dass wir ihn leben, dass wir das, was er sagt, das, was er vorgelebt hat, in uns aufnehmen und es dann wieder durch uns in diese Welt hineinleben. Oder ist Jesus für dich der König, so wie es die Jünger verstanden haben, der König aller Könige, der Herrscher der ganzen Welt? Die Jünger haben das getan und sind ihm als dieser König nachgefolgt. Und das hat für sehr viele von ihnen bedeutet, dass sie damit mit dem Leben, dafür mit dem Leben bezahlt haben. Und trotzdem war er für sie ihr König und ist es auch geblieben. Wer ist Jesus für dich? Und bei dieser Frage kommt es, oder bei der Antwort auf dieser Frage kommt es gar nicht so sehr darauf an, was wir sagen. Es kommt vielmehr darauf an, was unser Alltag auf diese Frage widerspiegelt. Und darum möchte ich dir diese eine Hausaufgabe oder Aufgabe oder Gedanken mitgeben in die Weihnachts- und Ferienzeit, dass du dir diese Frage stellst: Wer ist Jesus für mich? Stell dir vielleicht auch einfach mal vor, dass ein Freund, ein Kollege oder dein Nachbar dich einfach mal 2, 3 Tage begleiten dürfen, deinen Alltag als kleines Mäuschen beobachten. Was würden sie nach diesen Tagen sagen, welche Rolle Jesus in deinem Leben hat? Wer ist Jesus für dich? Und genau diese Frage wollen wir auch im nächsten Lied nochmal nachfühlen und spüren, was du eigentlich darauf antworten würdest. wie soll ich dich empfangen?